Ja, also eigentlich hatte ich was anderes vor, aber dann hat der Herr mich sehr intensiv wieder auf das Geschehen am Kreuz deutlich, mir ist wieder ganz neu deutlich gemacht. Das ist mir wirklich zu Herzen gegangen. Und das möchte ich einfach weitergeben. Das Wort vom Kreuz ist eine wunderbare Kraft. Obwohl das Kreuz ja eigentlich ein Schandmal ist und war. Und dass unser Gott dieses dazu genutzt hat, um uns das Heil zu bringen, das ist ein Wunder Gottes. Ja. Eigentlich hätte Jesus ja gar nicht am Kreuz sterben können. Erstmal war bei den Juden eine Kreuzigung gar nicht vorgesehen. Und man wollte Jesus ja schon einmal runterstürzen. Ist Jesus dann mitten durchgegangen, weil das nicht dran war. Und die Juden steinigen die Leute, aber Kreuz machen die Römer, ja. Aber Gott hat das so gefügt, dass die Römer dann deutlich gemacht haben, wir alleine haben das Recht zu töten. Und zwar durch das Kreuz. Wenn Verbrecher getötet werden, sollten sie gekreuzigt werden. Und dann ist es so gekommen, obwohl Jesus das vorher mehrere Male angekündigt hat, haben die Jünger das überhaupt nicht verstanden. Das konnten sie auch gar nicht verstehen. Das ist ganz normal, dass sie es nicht verstehen konnten. Aber Jesus hat ihnen das schon gesagt, hat sie schon vorbereitet. Und wir wissen, dass es Jahrhunderte vorher schon bis ins Detail dieses Kreuzigungsgeschehen prophezeit wurde durch den Propheten Jesaja und durch Daniel und durch David. Durch viele ist das Kreuzesgeschehen schon ganz früh den Menschen nahegebracht worden. Man hat mir Hände und Füße durchbohrt. Das hat es nirgends gegeben. Das gab es ja nur durch die Kreuzigung, ja. Und selbst, dass sie um seinen Rock gewürfelt haben, steht in der Prophezeiung. Ihr Lieben, so können wir uns auf das Wort Gottes verlassen. Es ist absolut Wort Gottes. Die Bibel ist Wort Gottes. Dann höre ich immer, ja, man kann es doch nicht wörtlich nehmen. Naja, gut, man muss es auslegen. Wenn Jesus gesagt hat, wenn ich dein Auge ärgert, reiß es aus. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich das Auge ausgerissen hat. Das muss man natürlich übertragen. Jesus wollte damit deutlich machen, wie wichtig es ist, treu zu sein. Auch die Augenlust darf keine Herrschaft über uns bekommen. Und wenn das der Fall ist, sorge dafür, dass du dich davon befreist. Und die Befreiung ist möglich eben durch das Kreuz. Sonst wäre es gar nicht möglich. Würden wir gar keinen Sieg über unser sündiges Verhalten haben. Also, wir möchten über die mächtigen Wirkungen auch der Leiden Jesu sprechen und damit auch unsere eigenen Leiden. Denn Gott hat uns auch dazu gesetzt, dass wir mit ihm zusammen leiden können. Und das gefällt uns natürlich in der Regel nicht. Aber wenn wir leiden, weil wir das alles verbockt haben, dann haben wir selber Schuld. Aber wenn wir leiden um Jesu willen, dann hat das immer einen ganz besonderen Touch. Dann wird das enden in einen herrlichen Sieg. Und ja, zur Ehre des Herrn werden wir das dann in der Herrlichkeit erst alles wahrnehmen, was auch unsere leidensvollen Phasen, die wir hier durchmachen mussten, auch an Krankheit und an Schmerzen und Widerständen und Mobbing und was es nicht alles gibt, das wird uns zum Guten ausschlagen. Als Jesus noch hier war, Hebräer 5 lese ich mal, auf der Erde lebte, hat er unter Tränen und mit lautem Schreien, müssen wir uns mal überlegen, gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes retten konnte und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Jesus hat sich also vollkommen auf unsere Stufe gestellt, mit allen Begrenzungen, die damit verbunden sind, Mensch zu sein. Nur ohne Sünde. Das war das Einzige, was bei Jesus nicht war. Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer ewigen Heils. Ist das nicht herrlich? Ihr Lieben, ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte euch etwas demonstrieren. Darf ich dazu die erste Präsentation mal haben? Also ihr könnt das zu Hause auch mal machen und kann man auch Kindern sehr gut nahe bringen. Ich habe hier ein Stück Papier, kann auch ein DIN A4 nehmen, aber ich habe mal hier so ein DIN A5 Papier. Das muss man falten. Man faltet das einmal so. Haben wir das da? Ja, guck, dann könnt ihr das da nachvollziehen. Also so faltet man das, dann faltet man es noch einmal. Ja, gelingt mir das? Ja. So. Was muss ich jetzt machen? Aha. Dann dreht man das Ganze um. Und? Was macht man da? Man schneidet. Darum habt ihr mir die Schere gegeben. So, man schneidet einfach mal hier so, ne? Lang. Und was gibt es? Was meint ihr? Ein Kreuz! Toll. Ach so, ich habe jetzt ein paar Blätter, falls ich einige vertue. So. Brauche ich aber jetzt nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe auch noch eine Klebe. Irgendwo. Aha, hier. Ich will nämlich das Kreuzchen mal raufkleben. So. Damit wir das alles schön sehen. So, jetzt seht ihr, da muss man nochmal schneiden. Ja. Und das tue ich jetzt mal. Nochmal, also den Rest nochmal in der Mitte ungefähr durchschneiden. Und was gibt es? Nee, das Kreuz ist einmalig. Das kannst du nicht immer machen. Huch! Was ist das? Das ist der zur linken Seite am Kreuz hing mit Jesus. So. Was haben wir da noch? Oh, noch ein. Ja, zur rechten. Das waren ja zwei. Also müssen wir das auch nochmal machen. So. Was haben wir denn da noch? So was? Und sowas, das ist das Grab unseres Herrn. Ja. Ja. So, das machen wir mal hier unten, weil er ja nachher auch begraben wurde. So. Was haben wir denn da noch? Kompliziert. Was ist das? Ein Würfel. Die haben nämlich gewürfelt, da unten, die Kriegsknechte. Ne? So, was haben wir da noch? Ach, noch ein. Ja, es sind ja mehrere Würfel gewesen. Also zwei Würfel. Okay, alles klar. So, was haben wir denn da noch? Den Pfeil, mit dem Was? Den Speer. Ja, ja, den Speer. So, den muss man da ans Kreuz so schräg. Was haben wir noch? Das Schild, was oben am Kreuz hing. So. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Guckt, so sieht das aus. Ist das gut? Macht sich das? Was? Ist doch genial, nicht? Deswegen wollte ich euch das mal vorführen, weil das Kreuz für mich so wichtig ist. Ja, ihr könnt ja auch das, wenn ihr das mal zu Hause machen wollt, das ist interessant, ne? Würde ich mal sagen. Ja, ihr Lieben, unser Heiland, er macht nichts umsonst. Es ist alles bei ihm sehr durchdacht, vor Grundlegung der Welt schon festgelegt. Es ist so fantastisch, dass wir hier in solcher wunderbaren Gegenwart des Herrn leben können, dass wir so eine prächtige Zukunft haben, wenn wir Jesus ganz eng im Herzen behalten und wenn wir ihm die Treue halten. 1929 schnitzte Ludwig Gies. Er lebte bis 1966, ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, aber ein ganz toller Bildhauer. Er schnitzte einen Gekreuzigten, der vor Schmerzen ganz verzerrt ist. Die Rippen treten heraus, die Beine starren in den Raum, der Kopf scheint sich vom Körper zu lösen. Und als dieses Werk im Lübecker Dom ausgehängt wurde, das ist also eine wahre Geschichte, ist jetzt nicht nur eine Illustration, da erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Einige Menschen ereiferten sich so, dass sie den Kopf der Plastik abschlugen und in die Trave warfen. Sie konnten nicht ertragen, dass dieser Gekreuzigte, eine Ausgeburt von Hässlichkeit, so ganz ohne inneren Halt, ohne Hoheit war. Aber zeichnet uns die Bibel den Schmerzenstod Jesu humaner? Es steht geschrieben, dass er vor der Kreuzigung gegeißelt wurde, mit römischer Geißel. Aber die meisten sind bei der römischen Geißelung schon gestorben. Denn die Geißel war mit Knochen und Bleisplitter durchsetzt und der ganze Rücken wurde zerfleischt. Da hat man ihm eine Dornenkrone aufs Haupt gepresst. Das strömte alles nur so von Blut. Und der Prophet sagt, dass man ihm den Bart ausgerauft hat. Das steht jetzt nicht nochmal in den Evangelien, aber davon können wir ausgehen, dass das prophetische Wort sich erfüllt hat. Man riss ihn den Bart runter und was passiert? Die Barthaut geht auch mit runter. Das heißt, alles war blutig und schlimm. Ja? Und diese Kruzifixe, die es hier gibt, so mit Jesus so am Kreuz hängt, die kannst du vergessen. Ja, so war es nicht. Aber dieser Ludwig Gies, der hat das richtig begriffen. Ja. Jesaja 53 steht, doch wer glaubt schon unserer Botschaft, wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt. Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb. Müssen wir überlegen, 700 Jahre vorher geschrieben. Aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er war verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinem Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. So schmählich wurde Jesus behandelt. Und dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. 700 Jahre vorher. Bedenken wir das. Wir aber dachten, diese Leiden seien von Gott gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Muss man überlegen. 700 Jahre. Da gab es die Kreuzigung überhaupt noch gar nicht. Die ist erst 400 vor Christus durch die Karthager eingeführt worden. Die Römer haben es daher übernommen, weil sie in den karthagischen Kriegen da gewonnen hatten. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Der Preis hat sich für uns zumindest, gelohnt. Und auch für den Herrn hat es sich gelohnt, denn natürlich hat er den Willen des Vaters getan und ist verherrlicht. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt, grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden seines Volkes, meines Volkes, wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn. Man kann es gar nicht sich vorstellen, nicht, dass diese Detail-Aussagen 700 Jahre durch den Propheten Jesaja, 700 Jahre vorher schon festgelegt worden. Und da sagen die Leute, an die Bibel kann man nicht glauben. Die Leute, die haben nie die Bibel gelesen. Die haben sich nie darüber Gedanken gemacht. Diese sogenannten Wissenschaftler und weiß ich nicht, diese Philosophen, die sagen, na ja, man kann der Bibel nicht glauben. Jedes Wort können wir glauben, beziehungsweise man muss es natürlich, wie ich schon sagte, auslegen, aber ist von Gott legitimiert. Man begrub ihn, hör mal, man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Das gibt's normalerweise nicht. Gottlose wurden in die Gehenna geschmissen. Das war so ein Tal, da wurden die Leichen reingeschmissen und dann wurde das nachher verbrannt. Und hier steht geschrieben, bei Gottlosen fand er seinen Tod, aber bei einem Reichen wurde er begraben. Und wir wissen, dass er bei einem Reichen, der sein Grab vorher ausmeißeln ließ, begraben wurde. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Und wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Wir sind seine Nachkommen. Wir sind die Erfüllung dieser Prophetie. Müssen wir uns mal überlegen. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchstanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Was für eine Botschaft des Kreuzes. Und deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Wie konnte man Jesus zu den Verbrechern zählen? Er hat unzählige Menschen geheilt. Er hat mehrere vom Tod erweckt. Ich denke an das kleine 12-jährige Mädchen. Ich denke an diesen einzigen Sohn einer Witwe. Oder ja, war wohl eine Witwe, die er mit einem Mal aufrichten konnte. Oder ein Lazarus, der schon in Verwesung begriffen war. Jesus hat Riesenmassen von Menschen, überall wo er war, kamen die Massen von Menschen. Wieso würde er als Verbrecher sterben? Könnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber es war so geplant und so kam es. Aus Neid und Frust haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Römer, die mussten ja den Römer Pilatus noch richtig bedrängen, sonst hätte Jesus nie gekreuzigt. Nie. Er sagt, der hat doch gar keine Schuld. Ja, da hat er noch den Herodes geholt, war ja auch nicht gerade ein frommer Typ, ne, der Antipas. Und der sagte, ne, hat auch keine Schuld an ihn gefunden. Ja. Und dann schrien sie, ans Kreuz, ans Kreuz, ans Kreuz. Und damit es keinen Aufstand gab, hat Pilatus nachgegeben. Armer Pilatus. Wisst ihr, was mit Pilatus später geschehen ist? Er hat sich, ich glaube, 3 Jahre später in einer Wanne ertränkt, Selbstmord gemacht. So geht es den Leuten, die nicht konsequent sind. Armer Pilatus, wärst du doch konsequent geblieben. Ich meine Geschwister, auch wir müssen konsequent bleiben. Wir gehen durch manche Leiden hindurch, aber sei konsequent, lass dich nicht beirren. Das Ziel ist die Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen durch das Kreuz. Es geht immer durch das Kreuz. Die Wirklichkeit Gottes wie sich uns in Jesus Christus offenbart, sprengt allerdings unser gewohntes Denken. Gott entspricht nicht den Klischees, die wir uns von ihm machen. Sicher drückt sich seine Allmacht auch in den Wundern Jesu aus und findet natürlich in der Auferweckung Jesu dann sicherlich eigentlich den Höhepunkt. Aber das Unerhörteste von allem ist, Gott ist so allmächtig, dass er aus Liebe zu seinem rebellischen Geschöpf sterben kann. Das ist das Gewaltige an unserem Gott. Da kommen einem die Tränen. Ja. Gewaltig. Die Allmacht Gottes ist das Gegenteil von der grenzenlosen Tyrannenallmacht dieser Welt oder dieser Machthaber. Es ist die Allmacht der Liebe des Schöpfers. Es ist eine heilige Liebe. Und sie kann das Allerletzte geben. Sie gibt das Leben. So hat es einmal Ulrich Parzani gesagt. Die Feinde Jesu triumphierten. Da hing er nun und kann sich selber nicht helfen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter, damit wir an dich glauben. Was wäre passiert, wenn Jesus runtergegangen wäre? Hätten die geglaubt? Man kann sich das nicht vorstellen. Aber wie musste Jesus gelitten haben, als sie sagten, komm runter vom Kreuz, nein, du bist da, du kannst das doch nicht. Jesus sagt, nein, ich halte durch. Bis zum letzten Atemzug. Das Ergebnis der Schlacht von Waterloo wurde über ein optisches Signalsystem, früher hatte man ja noch nicht diese ganze Kommunikationsmittel, die modernen, aber über ein optisches Signalsystem wurde die Nachricht nach England übermittelt und die Beobachter in England sahen das Signal und entzifferten, Wellington besiegt. Da sang ihnen das Herz, Wellington ist ja England, da sang ihnen das Herz. Aber dann wurde noch ein Zeichen hinzugefügt. Wellington besiegt den Feind. Zwei Worte machten den großen Unterschied. Letztlich war es der Sieg. Zuerst sah es so aus, als ob das der große Verlust, der große Untergang war. Und dann war es der große Sieg. Genau die Botschaft vom Kreuz. Die scheinbare Niederlage, wie gesagt, verwandelte sich in einen Sieg und die Männer jubelten und genau dieselbe Bedeutung, wie gesagt, hatte die Auferstehung Jesu Christi, hatte das Kreuz. Die erste Hälfte der Botschaft sah wie eine völlige Niederlage aus. Die Auferstehung, das ist die zweite Hälfte der Botschaft, wandelte die Niederlage in einen flammenden Sieg. Die Leute konnten das überhaupt nicht glauben, dass Jesus lebte. Thomas, der musste in die Nägelmale fassen, damit er überhaupt das begriffen hat. Ne? Jesus lebt. Ja, ich habe so einige Beispiele eines Kreuzes. Darf ich mal die ersten sehen? Das ist das Kreuz des Südens. Ein ganz bekannte, wohl eine der bekanntesten Sternkonstellationen. Könnt ihr das alles sehen? Das Kreuz da, eingerahmt da in diesem Viereck. Ach so, ich habe ja auch noch zum Point Bob stehen. Ja, also das ist das Kreuz des Südens. Eine wunderbare Sternkonstellation. Und es ist ganz denkwürdig, unter dem Kreuz hier kann man hier verhältnismäßig schlecht sehen. Das nennt sich Kohlensack. Das ist eine ganz dunkle Wolke, die ist so konzentriert, dass kein Stern da durchkommt. Ja? Kohlensack nennt sich das. Ja? Und darüber ist das Schatzkästchen. Seht ihr da, diesen kleinen blauen Fleck, den ich da gemacht habe? Schatzkästchen nennt sich das, oder Jewelbox. Das ist eine Anhäufung von Sternen. Sozusagen, man kann sagen, das ist eine Galaxie. Ja, und die hat eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Nämlich die ganzen Sterne schimmern in den unterschiedlichsten bläulichen Farben und in der Mitte ist so ein, sieht aus wie so ein Licht, das mit einmal da reinstrahlt. Das sind alle Sterne. Und dieses ganze Gebilde nennt sich Schatzkästchen oder Jewelry Box. Und zwar nicht von Christen so genannt, sondern von Gottlosen oder von überhaupt den Menschen. Und das ist auch unterm Kreuz. Also über der Wolke ist das Schatzkästchen. Ja? Also wir sind ganz dicht dabei bei dieser schlimmen Wolke, die den Tod und das Verderben signalisiert. Und darüber ist dieses wunderbare Schatzkästchen, das der Herr für uns bereitet hat, das Heil. Und das alles unter dem Kreuz. Ist das nicht herrlich? Nehmen wir mal die nächste. Ja, hier sehen wir es nochmal. Das Kreuz habe ich natürlich rein gemacht, aber hier sehen wir die Sterne, die vier. Und hier ist die dunkle Wolke. Ja. Und darüber hier eingekreist das Schatzkästchen. Ist das nicht eine wunderbare Konstellation? Sogar Weltmenschen sagen, solche Konstellation am Sternenhimmel ist einmalig. Gibt es kein zweites Mal in der Form. Mal das nächste Bild. Ja. Das ist ein gleißender Sternhaufen, leuchtend mit den verschiedenen Farben. Er ist etwa 8800 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ja. Die Sterne dieses Galaxienhaufens haben verschiedene Massen bis zur Größe der Sonnenmasse. Entschuldigung, kannst du das ein bisschen nach links oder hast du das nicht ganz drauf? Nicht ganz drauf. Also das 500-fache unserer Sonne, ja, ist die Masse dieses kleinen Sternchen ist da in der Mitte. Hier, dieses. Seht ihr das? Was? Der rote. Ja. Ja. Und das ist der Schatzkästchen. Das ist der. Da sehen wir, was die Bibel sagt, die Zeichen am Himmel. Ja. Also ganz offensichtlich außergewöhnliche Zeichen, die Gott am Himmel uns gezeigt hat. Darf ich noch mal weiter? Noch eine weiter? Ja. Und hier sehen wir, das Kreuz des Südens wird ja von der südlichen Erdhalbkugel wahrgenommen. Und da ist Australien, da ist Brasilien, Papua und so weiter, all diese Flaggen der verschiedenen Nationen. Und jeder hat das Kreuz in seiner Flagge drin. Seht ihr das? Hier. Es ist nicht sichtbar, aber auch Brasilien hat es. Und hier ist England. Ja? Also Neuseeland. Ja, war damals der englischen Krone. Ja, gewaltig, wie die Zeichen bis hinein in die Nation reichen. Ja? Darf ich nochmal das nächste Bild sehen? Das Kreuz im Kern der Whirlpool-Galaxie im 51. Das ist so eine Spiralgalaxie im Sternbild der Jagdhunde. Und im Kern dieser Galaxie, was sehen wir da? Ein Kreuz. Ist das nicht gewaltig? Also ich bin begeistert von diesen wunderbaren, herrlichen Erscheinungen, die wir am Himmel sehen, wo unser Gott schon gesagt hat, er wird Zeichen am Himmel machen. Einen Ertrinkenden kann man erst retten, wenn er keine Anstrengungen mehr macht, sich selbst zu retten. Das ist doch wohl bekannt. Habe ich beim Rettungsschwimmen nicht so lernen müssen. Also wenn wir unseren Fall aufgeben, dann übernimmt ihn Gott. Aber bevor wir nicht aufgeben, bevor wir nicht sterben, in diesem Sinne, kann Gott nichts tun. Das ist die Botschaft. Ja? Er wartet, bis wir am Ende unserer Möglichkeiten sind und alles, was von der alten Schöpfung ist, hat er zum Kreuz verurteilt. Das alte Wesen mit Neid und Rachsucht und Ehrgeiz und Eigenwillen und so weiter, müssen wir alles ans Kreuz hängen. Und das können wir durch die Kraft, die in uns ist, die Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht herrlich? Du hast die Kraft in dir. Die Kraft der Liebe ist in dir. Wenn der Geist Gottes in dir ist, hast du auch die Kraft der Liebe. Aber das Spannende ist, dass das nicht automatisch läuft. Gott involviert uns immer voll mit, sodass wir die volle Verantwortung haben. Er sagt, ich habe euch die Liebe ins Herz gegeben, jetzt könnt ihr gar nicht anders, ihr müsst lieben, wir müssen überhaupt nicht. Ich kann mich verweigern. Es ist so, die Liebe Gottes wird in mich hineingepflanzt wie ein Saatkorn. Aber ein Saatkorn, wenn es nicht in die Erde fällt, wenn es nicht den fruchtbaren Boden antrifft, kann es nicht aufgehen. Und so ist es wie mit dem Wort Gottes. Es muss in uns aufgehen. Und dann können wir es ausstrahlen. Und das ist genau das, was du sagst, Ströme lebendigen Wassers. Auch wenn du dich nicht fühlst. Auch wenn du schlecht geschlafen hast. Sowas passiert halt. Ne? Aber es gibt ja auch wieder Tage, wo man schlafen kann. Und dann, ihr Lieben, habe ich noch was ganz Besonderes. Was meint ihr, wo das größte Kreuz steht? Das größte Kreuz der Welt. Du meinst der Jesus da? Nein, stimmt nicht. Gib mal das nächste Bild. Noch ein weiter. Noch ein Bild weiter. Noch ein Bild weiter. Was hatten wir? Zurück? Irgendein, also... Das meine ich. Das ist das größte Kreuz. Seht ihr das? Was? Hier sieht man es noch besser. Das ist jetzt von oben gesehen. Das größte Kreuz in einem muslimischen Land, nämlich dieses Sieben-Sterne-Hotel Wadi Al-Arab in Dubai. Ist das nicht gewaltig? Wisst ihr, wie hoch das Kreuz ist? 321 Meter. Was? Nein, das ist überhaupt nicht absichtlich. Die hätten da lieber einen Halbmond gemacht. Die hätten doch hier einen Halbmond draus machen können. Nein, ein Kreuz mussten sie machen. Und wisst ihr warum? Die haben nämlich ein Schiff darstellen wollen, Segelschiff. Und ein Segelschiff muss ja einen Mast haben. Und weil das Hotel ziemlich, das ist ja ein massives Ding, gewaltig, musste der dieser Pfahl, der das Ganze hielt, musste riesengroß und dick und fett sein und so. Und das ist dieser Pfahl. So, und dann brauchte man ein Restaurant und es musste möglichst hoch angelegt sein, damit die Leute eine schöne Übersicht haben. Wo bringen wir jetzt das Restaurant unter? Und da haben sie gesagt, ach, dann machen wir einfach hier so quer so ein Restaurant. Und schon fertig war das. Gewaltig, ne? Halleluja. Ja, damit ich jetzt nichts Falsches sage, gib mal den nächsten. Das nächste, bitte. Ja, oder zurück, je nachdem. So. Das höchste Kreuz in der damaligen DDR, der gottlosen DDR, war der Fernsehturm in Berlin. Guck, das Kreuz. Wenn die Sonne drauf schien, bildet sich ein Kreuz. Und wenn die Sonne rumging, dann marschierte das Kreuz um den ganzen Erdball rum. Und was haben die nicht alles versucht, dieses Kreuz wegzukriegen? Das hat die, ja, das hat die wahnsinnig gestört. Haben sie aber nicht geschafft und zum Schluss haben sie gesagt, naja, dann lassen wir das halt mal, ne? Kann ich nochmal ein Bild sehen? Was ist das? Nee. Weißt du, das ist eine ausgetrocknete Träne, auskristallisiert, und das ist der Kristall. Natürlich gibt es da kleine Kristallgeschichten, aber in der Mitte ein Kreuz. Und zwar gibt es unterschiedliche Tränen. Es gibt ja, wie sagt man, Tränen, die nur so geweint werden, weil, ja, wie nennt man die? Haben einen bestimmten Namen. So Schautränen. Ja. Krokodilstränen. Krokodilstränen haben kein Kreuz. Ganz witzig. Ja. Sondern es ist eine ganz bestimmte Art von Salzen,
die sich in den Tränen bildet, wenn man Leid trägt. Ein großes Geheimnis. Und dann bildet sich, wenn das auskristallisiert wird, so eine Träne aus circa 40 verschiedenen Salzen besteht das Ganze. Das ist groß. Das ist doch toll. Ich dachte, ich hätte schon mal hier gesagt, dann habe ich dich angerufen, ob ihr das hört, ich will mich ja nicht wiederholen. Ja. Haben wir noch eins? Aber ich glaube, das war's. Nein, das hatten wir schon. Haben wir alles, ja? Was? Alles durch. Und das reicht ja auch, ne? Heute Morgen. Na ja, klar. Allein die Flagge hatten, es ist ein Kreuz, ne? Wenn man das so sieht, ne? Es gibt ja nun verschiedene Arten von Leiden. Unser Leiden, sage ich mal, kann auch zur Ehre des Herrn geschehen. Unser Leiden kann den Herrn verherrlichen. Hiob zum Beispiel. Ja, obwohl er so fürchterlich, ich glaube, es gibt kaum einen, der so geprüft wurde wie Hiob. Und er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ihr Lieben, lernen wir davon, wenn wir durchleiden müssen. Freu dich dennoch, preise den Herrn, was das Zeug hält. Prüfe mal, ob das Leiden nicht dadurch verursacht wurde, dass du irgendeinen Fehler gemacht hast oder irgendwie dich versündigt hast. Dann musst du das wieder gut machen. Ja? Aber wenn du einfach in Leiden hineinkommst, die du nicht verursacht hast, kannst du jedes Mal den Herrn preisen. Ja? Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, darum geht es nämlich, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, so sagt es Paulus in Philipper 3, Vers 10. Und Paulus ist ja auch so ein Beispiel für die Leiden Jesu. Ja? Er hat das mal aufgezählt, was er alles für Leiden durchstanden hat. Ja? Gesteinigt, da lag er da als tot, ne? Wurde wieder auferweckt. Ja? Oder er trieb im Meer herum, das muss man sich vorstellen. Ja? Ich glaube 2 Tage, ja? Eine Nacht, ein Tag, eine Nacht, dann wieder ein Tag, gewaltig. Ja, das schriftliche Siegel eines Frankenkönigs, nämlich Pippin II., der lebte 714 bis 768, bestand aus einem Kreuz. Sein Siegel. Ein Kreuz. Und unter dem Kreuz war ein ganz kleiner Punkt. Und so unterzeichnete dieser Frankenkönig seine ganzen Schriftstücke. Urkunden, Schenkungsverträge, Dekrete und was nicht alles. Und durch solche Urkunden sprach der König zu seinem Volk, der Punkt unter dem Kreuz, was meint ihr, was der bezeichnete? Ganz winziger Punkt. Ihn selbst. Das Kreuz war sein Zeichen, das Zeichen der Christen, und der kleine Punkt war des Königs Bekenntnis, das bin ich unter dem Kreuz Christi. Das Kreuz war so groß und war allein wichtig, der König dagegen war klein, fast unsichtbar, bescheiden und nichts. Unser Leiden um Jesu Willen, meine lieben Geschwister, ist das Schönste, was Gott uns zumutet, auch wenn es schmerzt. Sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig werdet, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr rettet ihn aus allem. Ihr Lieben, es soll nicht nur eine Predigt sein, nicht nur, dass wir das hören, sondern tun wir es. Ich predige mir das selber. Und wenn ich durch schwere Zeiten hindurch muss, preise ich den Herrn, was das heuchelt. Das habe ich euch aber erzählt, nicht? Als ich todkrank ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Leichenflecken schon im Gesicht, 4 Herzinfarkte und so weiter. Haben Sie einen Selbstmord? Habe ich das mal erzählt? Haben Sie einen? Was? Leichenflecken hatte ich. Ja, ich. Und mein Schwiegersohn, der sagte, wir müssen uns vom Papa verabschieden. Das ist das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Ja, so war das. Und da haben sie einen Selbstmörder, der einen Selbstmordversuch gemacht hat, nämlich mit dem Auto, wollte eine Böschung runterfahren und dort zerschellen. Ist ihm nicht gelungen. Den haben sie ins Krankenhaus gebracht und haben ihn in mein Zimmer gelegt. Und er hat ja nur mitgekriegt, er war ja nicht doll verletzt, er hat ja nur mitgekriegt, was da mit mir los war. Und die Ärzte und Schwestern, die liefen da hin und her und so weiter. Und dann sagt er, darf ich Sie was fragen? Ich sage, ja, natürlich. Sagen Sie mal, warum sind Sie so glücklich? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine freudige Ausstrahlung hatte. Aber ich hatte natürlich viel gebetet in der Zeit. Und er hat das wahrgenommen. Warum sind Sie so glücklich? Da habe ich ihm gesagt, wollen Sie auch so glücklich werden? Ja, klar. Und da habe ich ihm das erklärt, wie er glücklich werden kann. Der Mann hat sich standepeder, stehenden Fuß hat er sich bekehrt. Und ich habe ihn nachher noch begleitet in eine Gemeinde, ja, ihm in eine Gemeinde eingeführt, habe nachher den Pastor gefragt, na, wie macht sich mein Freund? Oh, sagt er, ist ein treuer Mitarbeiter in der Gemeinde. Guck mal, ich ins Krankenhaus, Leichenflecken, ja, und das Ergebnis, ein Mensch wird gerettet. Und ich, nach ein paar Wochen war ich wieder gesund. Und mein Urologe, nicht Urologe, Entschuldigung, mein Kardiologe, mein Kardiologe sagte, sagen Sie mal, Sie müssen ja einen heißen Draht zum Himmel haben. Das überlebt sonst keiner. Ja, und dann habe ich ihm meinen heißen Draht zum Himmel erklärt und er wollte immer noch mehr hören. So sehr herrlich. Und er sagte, Sie haben 4 Herzinfarkte gehabt, aber Sie haben nicht mal eine Narbe am Herzen. Und normalerweise geht bei jedem Herzinfarkt Muskelmasse verloren. Aber ich war immer rechtzeitig auf dem OP und deswegen keine Narbe am Herzen. Übrigens mit diesen Leichenflecken, das war nicht wegen der Herzinfarkte, das war während eines Blinddarmdurchbruchs, den ich verschleppt habe. Ich bin mit dem Durchbruch, hier tat natürlich alles weh, aber habe da nicht großen Wert drauf gelegt, bin ich von Süddeutschland nach Hamburg gefahren, habe am Sonntag 4 Gottesdienste gehabt und abends war ich völlig am Ende. Habe ich meinen Freund Arne Elsen angerufen und gesagt, Arne, du musst sofort kommen, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Der kam schnell, hat dann gleich gesehen, was los war, kam zum Tatütata, haben mich dann ins Krankenhaus eingewiesen und das war eine Operation, 7 Stunden Operation, alles war hier verseucht, mussten sie Darm wegnehmen und weiß der Kugel alles. Und das war, was normalerweise keiner überlebt. Und dann kriege ich noch 4 Herzinfarkte. Also ein Wunder nach dem anderen. Hier vor euch steht ein Wunder Gottes. Und wenn ich von Leiden berichte, ihr Lieben, ich will gar nicht von dem psychischen Leiden, von diesen Angriffen und so reden, dann rede ich nicht wie ein Blinder von der Farbe. Und ich möchte euch von Herzen bitten, meine Geschwister, sagt dem Herrn Dank. Alle Zeit. Und immer da. Und besonders, wenn ihr durch Leiden hindurch müsst. Herr Jesus, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister hier. Ich möchte so gerne, Herr, dass wir alle vor dir erstrahlen, weil wir die Prüfung, denen wir ja alle ausgesetzt sind, solange wir hier auf Erden sind, dass wir diese Prüfung bestehen. Und dazu willst du uns Gnade geben. Dazu willst du uns innerlich anspornen, Herr. Du wirst uns diese Inspiration verleihen und die Freude auch, Herr, dir in allem die Ehre zu geben und dich zu verherrlichen. Danke, Herr, dass du uns erhörst und dass du uns auch dein Wort ins Herz schreibst, auch das, was wir heute Morgen von dir vernehmen konnten. Amen. Preis dem Herrn.